Also legst du dich fest, wer macht's am Ende? Wer holt den Super Bowl?
Ich sag die 49ers. Ist erstmal eine ganz, ganz frühe Prediction. Die waren vor ein paar Jahren schon stark.
Ah, das ist geil. Dann kann ich sagen Detroit Lions. Ja, okay, die Flagge hier hochzuhalten, ja, die Deutsche. Ja. Sehr gut.
Und da gehören halt Verletzungen mit dazu. Und da ist halt auch die Frage, okay, wie schaffe ich das denn als Athlet, mich so mental damit umzugehen, dass du so kurz vorm Durchbruch bist und auf einmal alles, wofür du am Tag arbeitest, wegfällt. Jeder kocht da auch mit diesem gleichen Wasser und jeder Athlet hat vielleicht auch am Anfang auch mal Sorge und Ängste und sowas. Und das ist auch normal und es geht damit darum, damit umzugehen und das vielleicht nicht zu verdrängen. Ich habe dir ja mal die Story erzählt, wie ich im Stadion bei meinem ersten Spiel aus Einsatz da vor 75.000 stand. Die 200 Dezibel, ich habe nichts mehr gehört. Und auf einmal stand ich so auf dem Platz und dachte, krass, hierfür hast du so lange gearbeitet und nur in die Gegend geguckt. Und total vergessen, dass ich eigentlich eine Aufgabe hier habe. Und ich hatte einen kompletten Blackout, weil ich einfach mental so überfordert war von diesen Eindrücken und aber zeitgleich nicht die sportpsychologischen Tools hatte, um mich zu refokussieren und zu sagen, hey, das ist meine Aufgabe, das ist, was zählt. Und wie komme ich jetzt in meine optimale Performance-Zone? Hatte ich damals nicht. War so meine Wake-up-Erfahrung, um zu sehen, ey, das ist hier eine andere Hausnummer.
Hi, liebe Sportinius, herzlich willkommen zu unserer ersten NFL-Folge im Podcast. Heute mit einer Einschätzung zur noch jungen Saison der National Football League, zu den Favoriten und natürlich zu unseren deutschen Jungs in der Liga. Dazu werden wir aber noch einen Blick hinter die Kulissen werfen und haben uns dazu jemanden eingeladen, der es aus erster Hand kennt. Er ermöglicht uns heute mal einen Blick in die Köpfe der Spieler und gibt uns Aufschluss darüber, warum welche Situationen auf dem Feld so passieren, wie sie passieren, fernab von Taktik, Spielzügen und Athletik. Also kurz gesagt, was geht in der Rübe der Top-Athleten der NFL so alles vor sich? Ich freue mich, heute Alex Ehrensberger als Experten an meiner Seite zu haben, der bereits vor 80.000 Verrückten in den USA dem Ei nachgejagt ist und von ESPN im Jahr 2020 unter anderem als Number One Player in Europa in seinem Jahrgang bezeichnet wurde. Hi Alex, sehr cool, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Sportinho Plus 1.
Hi, vielen, vielen Dank. Ich freue mich auf die Folge.
Ja, lass uns die Hörer doch mal kurz reinholen. Du warst selbst Leistungssportler und hast an der renommierten University of Notre Dame in den USA American Football gespielt. Wann und auf welcher Position war das?
Ich habe 2020 bei Notre Dame angefangen und habe da meinen Bachelor gemacht, 2023 in Psychologie und VWL und bin dann wieder nach Deutschland gekommen, also 3,5 Jahre knapp als Defensive End, also D-Line, durfte ich da spielen.
Bei den harten Jungs, bei den schweren Jungs, die für die Tackles und Sacks zuständig sind, sicher einer der spektakuläreren oder auch körperlich forderndsten Jobs im Football, oder? Auf der Position.
Ich meine, die Positionen sind super divers. Du hast ganz verschiedene Körpertypen in diesem 11-Mann-Team, was am Ende auf dem Platz ist. Und da ist Defensive Line ja so der Prototyp, irgendwie groß, lang, schwer, explosiv, stark. In dem Kontext habe ich da körperlich ganz gut reingepasst.
Und mit deinen 2,2 Meter.
Richtig,
ja. wie kam der Kontakt damals zu Notre Dame, beziehungsweise der Weg in die USA zustande? Also welche Stationen hast du auf dem Weg zu Notre Dame sozusagen genommen?
Ich habe hier in Deutschland bei den TFG Typhoons gespielt, das ist eine Schulmannschaft aus Düsseldorf und bin dann nach dem Abi zweimal in die USA geflogen mit PPI Recruits, das ist so eine Agentur, die ist eigentlich so Nachwuchstalenten ermöglicht, diesen Sprung in die USA zu schaffen und auch ein Stipendium sich dazu erarbeiten durch Vorspielen bei den großen Unis. Und das habe ich dann 2018 zweimal gemacht, hatte dann nach der ersten Tour irgendwie 14 Tage 7 Camps alle 2 Tage da vorgespielt mit teilweise 2000 Athleten in den großen Stadien schon, um krass gesichtet zu werden. Hatte dann mein erstes Fulbright Scholarship für ein Division One für die Division One School und dann im Herbst des gleichen Jahres hatte ich dann das Angebot von Notre Dame und da ging es bei mir nochmal richtig ab irgendwie beim Recruiting und da flatterten irgendwie dann die großen Angebote rein und dann das waren eigentlich so meine zwei Stationen und dann habe ich mich ein Jahr lang eigentlich auf dieses Kapitel Amerika vorbereitet, hier nochmal in Deutschland, also 2019, und habe da mit meinem damaligen Krafttrainer Kevin Speer aus Köln, Develop Athletes, nochmal richtig Eisen gestemmt und mich irgendwie von, ich weiß nicht was, 95 Kilo auf 105 Kilo hochgearbeitet und meine ganzen Kraftwerte verbessert, bis ich irgendwie so auf dem Level College Football war, als ich dann 2020 rübergegangen bin.
Was war dein Spitzenwert irgendwann im späteren Verlauf deiner College-Karriere, also was Kilogramm angeht?
Gewicht, ich bin hochgegangen bis zum Ende auf, glaube ich, 128.
Krass.
Und das innerhalb von irgendwie 3,5 Jahren. Ich glaube, innerhalb von Monaten habe ich da 10 Kilo zugenommen. Das ging ja schnell. Ja, auf dem Level ist alles perfektioniert.
Ja, wir kommen ja später nochmal so ein bisschen auf den Alltag im Football, im Profi-Football sozusagen. Vielleicht kannst du nochmal so ein paar Takte zu Notre Dame sagen, also tatsächlich College-Football, aber für alle, die sich nicht so intensiv mit Football beschäftigen, das hat ja nochmal eine ganz andere Dimension, als sich die meisten das hier vorstellen. Also da spielt man auch vor 80.000 Zuschauern. Also der College Football in den USA insbesondere hat ja einen ganz, ganz besonderen Stellenwert. Vielleicht kannst du nochmal so ein bisschen erklären, was eigentlich Notre Dame auszeichnet als University sozusagen und das Ganze drumherum.
Ja, ich glaube, die immense Historie ist sowas, was Notre Dame auszeichnet. Das ist eine sehr alte, traditionelle Schule. Das Team, wir heißen die Fighting Irish, weil es damals viele Iren gab, die zu Notre Dame gegangen sind, wo der Football dann so wirklich etabliert wurde, die damals noch mit Lederhelm sich gegenseitig umgerannt haben. So eine unglaubliche Historie hinter der Uni. Und das zeitgleich mit sehr, sehr starker Leistung über viele Jahre. Ich glaube, wir haben aktuell immer noch die höchste Nummer an Draft-Picks von allen Schulen oder sind zumindest bei den Top 3 mit Alabama etc. Ja, ich meine, College Football insgesamt ist in den USA oft das Sprungbrett in die NFL. Ziel ist also für die ganzen Athleten bei den Top-Schulen in die NFL zu kommen und das tun bei Notre Dame eine Menge. Wir waren in den letzten Jahren, glaube ich, immer Top 10 gerankt, vielleicht mal irgendwie 15, aber von den 125 Teams in der riesigen Liga schon immer vorne mit dabei und waren jetzt vor 2 Jahren noch, waren die Fighting Irish in der National Championship, was so das Finalspiel der College-Saison ist, also so unser Super Bowl sozusagen im College-Football. Also eine ganz historische Uni, zeitgleich akademisch, auch nicht ganz verkehrt, was für mich damals ein großer Faktor war. Ja.
Und jetzt hast du gesagt, du warst ja schon mal vorher drüben, also bevor deine eigentliche College-Karriere begonnen hat. Das heißt, so der kulturelle, so der Clash of Cultures kam eigentlich dann wahrscheinlich nicht so sehr für dich, weil du das Umfeld zumindest in den USA ja vermutlich schon kanntest. Was war denn trotzdem vielleicht so die größte Umstellung bei dem Schritt in die USA dann Richtung College Football?
Ja, ich glaube, so ein College-Football-Athlet zu sein, da kannst du dich gar nicht drauf vorbereiten. Ja, ich war in der 10. Jahrgangsstufe, habe ich die Möglichkeit, mal ein halbes Jahr in den USA mein Auslandssemester zu machen, aber in irgendeiner kleinen Schule dann in Maine. Und dann vorher, auch wenn du den Campus besuchst von diesen riesen Schulen, du kannst dir nicht vorstellen, wie das Leben am Ende wirklich als Athlet auf dem Level ist. Und wenn du dann da bist, ist es eine Religion für viele Leute. Wie du schon gesagt hast, unser Stadion fasst, glaube ich, knapp 85 oder 89.000 Leute. Das Big House in Michigan von den Michigan Wolverines, fast 110.000 Leute.
Wahnsinn.
Und das ist ausverkauft. Damals, bis zu Corona, war das irgendwie 35 Jahre jedes Heimspiel ausverkauft. Und das ist eine Statistik, wo du sagst, das zieht die Menschen dahin und da wohnen irgendwie, South Bend ist eigentlich eine kleine Stadt und wenn da am Wochenende mal 80.000, 85.000 hinreisen, dann vibriert das und das ist international und auch national von East Coast bis West Coast haben wir gespielt in California gegen USC zum Beispiel, weil wir nicht in so einer klassischen Konferenz sind mit Notre Dame. Dadurch hast du Fans überall. Du wirst immer wieder erkannt, du wirst immer angesprochen und diese Kultur, diese Religion Football, die konnte ich vorher nicht greifen.
Ich meine, das sind ja schon Dimensionen, die wir nicht einmal aus dem Fußball kennen bei uns. Wenn du sagst, ne, Michigan 110.000, Notre Dame fast, weiß nicht, 85.000, 90.000, die Stadien sind immer voll. Wir wissen, dass Amerika natürlich sowieso immer für eine gute Show steht. Also es heißt wahrscheinlich die mediale Präsenz, also alle Dimensionen sind wahrscheinlich so unerwartet groß gewesen, dass einen das natürlich auch mal relativ schnell, könnte ich mir vorstellen, erschlagen kann, wenn man so aus dem beschaulichen Deutschland dann rübergeht in eine völlig andere Welt. Wie konntest du dir dann trotzdem so als deutscher Spieler Respekt im amerikanischen College-Football erarbeiten? Also ich, das stelle ich mir also als eine ziemlich große Challenge vor, wenn so der Deutsche rüberkommt und versucht, seinen Teammates mal zu zeigen, wie Football gespielt wird.
Ja, auf jeden Fall.
Glaube ich, dann gucken da andere, einige schon mal so ein bisschen mit einer gerümpften Nase hin oder so ein bisschen argwöhnisch hin. Also da muss man ja auch mit umgehen und gleichzeitig aber noch diese ganze Dimension medial und so weiter verarbeiten, die man da erlebt. Ne? Also wie war das für dich? Wie bist du da rangegangen?
Ja, es war, wie du sagst, anfangs so erschlagend. Ne? Du hast bei unserem Season Open hast du 2,5 Millionen, die live im Fernsehen gucken. Du hast, 200 Dezibel im Stadion. Du hörst auf diese Distanz, hörst du deinen Mitspieler auf dem Feld nicht mehr, weil es so laut ist um dich
herum. Also wir sitzen hier, ich würde mal sagen, 1,5 Meter auseinander.
Ja, genau.
Insofern,
das ist enorm. Und dann hast du irgendwie die 80.000 im Stadion. Und da kannst du dich eigentlich nicht drauf vorbereiten. Plus, wie du sagst, du hast eine unglaublich mediale Präsenz. Das heißt, jeder zerschnackt sich den Kopf über dich. Ne? Ist das nächste Supertalent? Ist das ein verschwendetes Stipendium? Vor allem so der Deutsche. Ne? Zu der Zeit gab es noch weniger deutsche Athleten. Ne? Jetzt mittlerweile sind es immer mehr geworden. Diese Pipeline in die USA wächst. Aber du warst natürlich schon so ein Exot und da musstest du irgendwie deine eigene Identität schaffen. Und ich glaube, es sind so zwei Sachen, die ich gelernt habe für mich. Einerseits musste ich so meine Identität als Athlet finden, unabhängig von der medialen Berichterstattung, mich auf mich fokussieren, ne, sportpsychologisch zu sagen, hey, was kann ich eigentlich kontrollieren, ne, worauf höre ich, ne, ist es der Reporter oder was auch immer, ne, auch wenn es was Positives ist, mache ich mich von diesen externen Stimulus irgendwie abhängig und lass meine Stimmung davon beeinflussen, weil das heißt auch, wie so ein Aufzug, wenn das gut ist, ist das super, und wenn es mal bergab geht, dann fühlst du dich katastrophal.
Das ist halt Distraction, also, ne?
Genau, mega. Und du musst irgendwie diese Scheuklappen aufziehen und sagen, hey, keiner weiß eigentlich meine Geschichte. Ich kann meine Geschichte selber erzählen und ich muss meine eigene Identität hier im Sport aufbauen. Und zeitgleich hast du natürlich am Anfang auch einen enormen Respekt, ne? Das heißt nicht ohne Grund American Football. Du kommst als Deutscher in den Sport rein und sagst, hey, ich will jetzt hier mal einer von euch sein. Und dieses Selbstbewusstsein zu haben, dazu sagen, hey, ich kann hier voll mitcompeten, braucht am Anfang ein bisschen Zeit, aber ich habe ganz, ganz schnell gemerkt, dass die auch nur mit Wasser kochen. Am Ende ist das Konzept das Gleiche. Und das so runterzubrechen, zu sagen, hey, am Ende ist das hier 11 gegen 11, genau wie in Deutschland. Und das Konzept, die Grundbausteine, kann ich erlernen. Und ich glaube an meine Anpassungsfähigkeit als Athlet, hat mir enorm geholfen, da mich auf diesen Prozess zu fokussieren. Aber wir hatten auch sportpsychologische Betreuung da. Das hat unglaublich geholfen, diese Identität zu schaffen, aber auch Tools zu finden, dass man sich auf das fokussiert, was wirklich zählt.
Ja, anders geht's ja auch nicht, ne? Also wenn man dann anfängt, über die ganzen Faktoren nachzudenken, ich glaube, dann hast du schon fast verloren.
Ja.
Gerade an so einer Uni wie Notre Dame, wo der Ausleseprozess, wer überhaupt am College spielen darf, ja schon enorm selektiv ist. Die können sich dann in Anführungsstrichen schon so im obersten Regal bedienen, was ihre College-Jungs angeht. Und das heißt, die Auslese ist höher, der Leistungsdruck und der Wettbewerb untereinander ist dann auch nochmal höher. Und wie du gesagt hast, ne, wenn die dann schon mal genauer drauf gucken, wer ist der Junge überhaupt und was kann der? Das ist an so einer Uni dann wahrscheinlich nochmal um Faktor X höher als an einer anderen. Und wenn du dann nicht bei dir bleibst, dann dann wird es wahrscheinlich schwierig, ne?
Ja, mit Sicherheit, auf jeden Fall. Ist ein Riesenthema, aber das geht allen so, muss man auch mal sehen. Ne? Im Sport, jeder kocht da auch mit diesem gleichen Wasser und jeder Athlet hat vielleicht auch am Anfang auch mal Sorge und Ängste und sowas. Und das ist auch normal und es geht darum, damit umzugehen und das vielleicht nicht zu verdrängen. Ich habe dir ja mal die Story erzählt, wie ich im Stadion bei meinem ersten Spiel aus Einsatz da vor 75.000 stand. Die 200 Dezibel, ich habe nichts mehr gehört.
Ja.
Und auf einmal stand ich so auf dem Platz und dachte, krass, hierfür hast du so lange gearbeitet und nur in die Gegend geguckt. und total vergessen, dass ich eigentlich eine Aufgabe hier habe. Und ich hatte einen kompletten Blackout, weil ich einfach mental so überfordert war von diesen Eindrücken und aber zeitgleich nicht die sportpsychologischen Tools hatte, um mich zu refokussieren und zu sagen, hey, das ist meine Aufgabe, das ist, was zählt und wie komme ich jetzt in meine optimale Performance-Zone? Hatte ich damals nicht, war so mein Wake-up-Erfahrung, um zu sehen, ey, das ist eine andere Hausnummer.
Du hast erzählt, wenn ich das noch sagen darf, sonst müssen wir es rausschneiden, du hast noch erzählt, du standst da und dann hast du den Spielzug vergessen.
Ja.
Und dann war das Ding, der Pott so laut, hast du ja vorhin schon mal angedeutet, wo du gesagt hast, fuck, ich kann jetzt noch nicht mal meinen Teammate irgendwie fragen, ne? Sag mir mal irgendwie, wie der Spielzug ist, weil du einfach nichts, man konnte nichts verstehen und du standst dann da völlig aufgeschmissen. Natürlich ein absolutes Horrorszenario in der Situation. Im Nachgang jetzt so ein paar Jahre später kann man da wahrscheinlich so mit dem Schmunzeln drauf eingehen und wir kommen ja später nochmal so ein bisschen auf deine jetzige berufliche Situation vielleicht zu sprechen. Da hilft das wahrscheinlich sogar, so eine Erfahrung gesammelt zu haben und da was weitergeben zu können. Wir kommen auch gleich nochmal zum Umgang mit Leistungsdruck, Draftprozess, Verletzungen und Co. Bevor wir ausführlich auf die Aktualität schauen, vielleicht nochmal ganz kurz einen Einschub, denn wir haben ja auch immer viele allgemeine Sportinteressierte hier im Podcast und die im American Football vielleicht noch nicht ganz so zu Hause sind. Und die wollen wir ja durchaus auch mal begeistern für andere Sportarten wie American Football. Wie können die sich das vorstellen? Also wenn du jetzt, ich sag jetzt mal plump, wenn du Aufstellung und Spiel in 5 Sätzen zusammenfassen müsstest, vielleicht mal aus deiner Perspektive als Defensive Lineman heraus betrachtet. Ja, was ist eure Nummer 1 Hausaufgabe, wenn ihr der Offense gegenübersteht? Also welche Plays und Spielzüge versucht ihr zu unterbinden? Also vielleicht erklärst du das am besten aus deiner Perspektive heraus, weil du ja auf der einen Seite sozusagen selber in der Defensive bist, aber eben halt auch die Offense kennst, die dann sozusagen von der Gegenseite kommt. Wenn du versuchst, so ein bisschen das Spiel mal zu umschreiben oder das Kernelement aus deiner Position heraus.
Ja, also ich würde sagen, erstmal so grundlegend geht es im Football, ne, um die beiden Endzonen, ne, in diese gegnerische Endzone zu kommen. Es geht immer 11 gegen 11, aber ich glaube, das große Besondere beim Football ist, dass es immer wieder sozusagen bei Null startet. Also jeder Spielzug startet an der Line of Scrimmage und du hast 11 Offender und 11 Defender auf dem Platz.
Genau, die stehen sich im Prinzip so 30 Zentimeter gegenüber, genau. Ne, aufgereiht. Ja. Das ist die Line of Scrimmage sozusagen. Gedränge würde man wahrscheinlich, wenn man es übersetzen müsste, formulieren. Aber ja.
Und dann bewegt sich der Ball in Richtung Endzone und da, wo der Spieler getackelt wird, ist die neue Line of Scrimmage, dann geht's von da wieder von vorne los. Das heißt, so meine Aufgabe als Defensive Lineman ist, direkt da am Ort des Geschehens ganz vorne dabei zu sein. Du hast 5 große, starke Jungs, die wiegen zwischen 140, 150 Kilo, die den Quarterback beschützen, der den Ball entweder zum Receiver wirft oder zu einem anderen Mitspieler im Handoff übergibt. Also diese 2 Optionen, Run oder Pass, hast du immer. Und meine Aufgabe ist es eigentlich, im Pass den Quarterback daran zu hindern, also auf gut Deutsch hin komplett umzukacheln, während der noch den Ball hat, und im Laufspielzug da so mein Gap zu beschützen. Das ist eigentlich so meine Aufgabe, darum geht's. Und das ist eine Dynamik, die ganz besonders ist in dem Sport.
Schon mal zu Hause dann in Notre Dame einen Quarterback-Sack gehabt? Also
ja.
Und dann rasten die wahrscheinlich unfassbar aus.
Ja, das ist ein unglaubliches Gefühl.
Ich meine, es gibt ja nichts Geileres, aus deiner Position heraus dann ein Quarterback-Sack zu erzielen und dann das noch zu Hause vor 80.000, das ist absurd.
Und man muss
absurd.
Sich das ja so vorstellen, dieser Spielzug dauert zwischen 3 bis 6 Sekunden. Das heißt, der Ball wird gesnappt, alle gucken zu, oh okay, da laufen sich Spieler frei, das Stadion wird langsam irgendwie stiller mit der Zeit des Plays und auf einmal schmiert einer den Quarterback um und 80.000 rasten völlig aus und du stehst da in der Mitte und denkst dir, wow, krass, das war irgendwie, jetzt geht's gerade irgendwie auch ein bisschen um mich, irre, und dann gibt's aber irgendwie 20 Sekunden, bis der nächste Spielzug stattfindet und du musst ganz schnell dich wieder refokussieren und sagen, okay, what's next, so, wie komme ich wieder an Start, um in meinen Fokus zu kommen.
Das ist ohnehin ein sauinteressanter Punkt eigentlich. Wir hatten das vorhin im Auto mal so im lockeren Vorgespräch. Das war mir natürlich auch nicht so bewusst. Im Gegensatz zu anderen Sportarten ist es ja wirklich so bei euch, dass du ganz, ganz wenig nur vom Spiel mitbekommst, ne? Weil du ja sehr stark auf deine Funktion und deine Rolle fokussiert bist. Und vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen beschreiben, das fand ich sau spannend. Ich glaube, es interessiert da draußen auch viele, dass du wirklich ja anders als im Fußball oder in anderen Sportarten, wo du so, sagen wir mal, Spielverläufe hast, wo das Momentum dann auch mal während des Spielverlaufs kippen kann und so weiter, ist ja durch die vielen Unterbrechungen und die Special Teams im American Football komplett anders. Und du bist ja wirklich super fokussiert auf deine Aufgabe und deine Funktion, ne?
Ja, genau. Du hast im Team irgendwie beim Spieltag 55 Leute. In der NFL sind es 53, im College sind es 65. Die sind so ziemlich zweigeteilt. Offense 25 Defense. Und dann hast du 10 Jungs, die so und wortwörtlich die Specialists sind, die Spezialisten fürs Kicken etc. Das heißt, du bist ganz konkret auf so eine Aufgabe fokussiert. Das ist wie im Fußball, als würdest du, ich weiß nicht was, ja, das ist ein schwieriges Beispiel, aber als würdest du beim Angriff nur vorne stehen und
du wirst für einen Elfmeter eingewechselt, genau, im Elfmeterschießen oder irgendwie sowas.
Und du würdest dann bei der Verteidigung rausgehen und dann hast du nichts mit dem Spiel zu tun auf einmal. Und für mich vor allem, wenn du vorne, ich stehe im Dreipunktstand, das heißt so, meine Hand ist auf dem Boden, oder beide Hände sind auf dem Boden, das heißt, ich bin irgendwie auf Meter Höhe mit meinem Kopf und sehe so gerade die Schulter von dem 140 Kilo Typen gegenüber von mir und dann geht's los und ich probiere mich an dem vorbei zu würsteln, und da kriegst du natürlich nichts mit, was im restlichen Feld passiert, und dann bist du abseits vom Platz, wenn deine eigene Offense drauf ist, dann erklärt dir dein Coach, hey, was ist gerade gut gelaufen, was erwarten wir strategisch als nächstes, ne, was passiert hier gerade, etc. Das heißt, du guckst auf eine Tafel, während der da mit Stiften rummalt, während die Offense einen Drive hat, das kriegst du überhaupt gar nicht mit, was dann passiert.
Genau, weil das Ding, wenn der dann irgendwie ein Passspiel macht oder so, oder ist ja auch egal, oder auch ein Laufspiel, du bist ja dann schon voll mit den Jungs vor dir auf einem anderen Team beschäftigt und du siehst gar nicht, wie der Spielzug zu Ende geht. Ja. Ne?
Und du hörst es nur im Stadion abgefahren. Dann auch, wenn du auch abseits vom Spiel bist, dann auf einmal rastet das Stadion aus, und wenn du auswärts spielst, hast, dann weißt du, oh, das ist eigentlich nicht gut für uns. Da geht irgendwie eine lange Bombe tief ins Spiel und irgendein Touchdown oder sowas passiert.
Und du hast auch gesagt, so sinngemäß, wenn dann sozusagen die Offense aufs Feld kommt und ihr geht runter und ihr habt dann mal so einen Break von vielleicht auch ein paar Minuten, je nachdem, ne, wie lange die Jungs für die 4 Versuche brauchen, dann seid ihr auch super vertieft in taktische Anweisungen und Spielzüge und so, ne? Also das heißt, auch da bekommt ihr nicht immer voll mit, was auf dem Spielfeld passiert.
Ja, nee, da würde ich sagen, da kriegst du eigentlich am wenigsten mit, was eigentlich so
noch weniger
im restlichen Spielverlauf passiert. Weil auf dem Spielfeld natürlich nur siehst du dann, okay, das Replay auf dem Screen, ne? Aber so ganz schnell zu verstehen, hey, woran lag das jetzt hier gerade innerhalb von so ein paar Sekunden, ist schwierig. Und dann, wenn du abseits vom Feld bist, über die Defense sprichst, dann weißt du gar nicht, was die Offense gerade macht.
Hatte ich das nie gestört? Also mich würde das ja wahnsinnig machen, ne? Ich will ja wissen, was so abgeht im Spiel und so. Wenn du davon nichts mitbekommst und das ist Teil deines Spiels, das stelle ich mir echt krass vor. Also da habe ich wirklich noch nie drüber nachgedacht, aber echt abgefahren.
Jetzt, wo du es sagst, so, ich glaube schon, dass es muss ein angenehmes Gefühl sein, so voll im Spielfluss integriert zu sein. Das ist Football einfach nie, war ich nie gewohnt. Und das ist auch was Cooles, sich so voll auf sich zu fokussieren zu können. Das ist ja so, als hättest du einen Angriff im Fußball, der ist vorbei, die ganzen Angreifer gehen vom Feld, besprechen, was lief gerade und was nicht, und du bekommst gar nicht mit, wie die Verteidigung läuft, bis du wieder einen Angriff hast. Und das hat auch was Cooles, weil du irgendwie super spezifisch extrem in der Materie bist und ganz, ganz viel Austausch auch mit Coaches etc. hast. Aber es ist eigentlich schade. Riesenspektakel, nur begrenzt mitbekommst.
Ja, krass, auf jeden Fall. Wenn wir, also wir kommen später nochmal so ein paar auf ein paar Challenges zu sprechen, so als Profisportler im American Football. Bevor wir das machen, lass uns mal auf die aktuellen Ereignisse in der NFL schauen. Am Wochenende gab es wieder einige spannende Games. Lass uns da mal als erstes den Fokus auf die Detroit Lions richten. Aus gutem Grund natürlich, denn da spielt ein deutscher Spieler, der mittlerweile zu den absoluten Topstars der NFL zählt. Es ist natürlich von Amon-Ra St. Brown die Rede, der mit sage und schreibe 6 Touchdowns in 5 Spielen der erfolgreichste Wide Receiver, also Passempfänger der gesamten NFL ist derzeit. Also zumindest was Touchdowns angeht, hat jetzt schon halb so viele Touchdowns wie in der gesamten Vorsaison 2024. Und die Detroit Lions ja ohnehin mit einer sehr starken Bilanz von 4-1 Siegen derzeit. und mit beeindruckender Offensivpower. Die machen, glaube ich, fast 34,8 Punkte pro Partie im Schnitt. Das ist brutal viel. Haben auch mit 174 erzielten Punkten meines Wissens nach die meisten Punkte erzielt aller NFL-Teams bis zum jetzigen Zeitpunkt und sind Zweiter in der NFC-Conference hinter Titelverteidiger Philadelphia mit der gleichen Statistik, aber eben auch mit Siegen gegen Teams wie Chicago, Baltimore oder Cleveland, die aktuell ja vermutlich nicht gerade zum obersten Regal der Liga zählen. Hast du am Sonntag die 3 Interceptions von Jake Browning, also Quarterback der Cincinnati Bengals, gesehen, zufällig?
Ja, schweren Herzens, weil gute Freunde von mir bei den Bengals spielen.
Ach nein, okay, also oh nein.
Interception ist natürlich ein Riesen.
Ja, das war dann hart für dich. Also vor allen Dingen die 3. Interception war frech. Also ich meine, wenn du so ein Ding mal über 60 Yards raushaust, er hat ja hinterher auch noch einen Touchdown-Pass gehabt über, ich glaube, 66 Yards. Aber da kann das dann vielleicht mal eher passieren. Aber die 3. Interception, also das war ja fast wie ein Passspielzug vom anderen Team. das darf eigentlich nicht passieren. Und das meine ich halt, so Dinger bekommst du von anderen Teams vermutlich nicht serviert. Wenn man das so mit einbezieht, wie schätzt du die Teamleistung der Lions aktuell ein? Also wenn man weiß, dass die jetzt noch nicht die Teams aus dem obersten Regal gespielt haben. Und wie siehst du das auf Strecke der gesamten Saison, wenn es dann auch mal gegen die harten Brocken geht?
Ja, ich meine, die NFL-Saison ist super lang. Du hast 17 reguläre Spiele in der Saison. Die haben jetzt, sind 4-1, das heißt, sie haben 5 Spiele gespielt. Und die Super Bowl, der amtierende Champion, die Eagles, die kommen, glaube ich, in 3-4 Wochen. Als nächstes kommen, glaube ich, die Buccaneers.
Nee, die Kansas City Chiefs.
Kansas City Chiefs und dann die Buccaneers. Also so ein paar Jungs, die auch einen guten Rekord haben. Ich glaube, das wird sich ja nochmal zeigen. Und ich glaube, am Ende ist es super schwer vorherzusehen, vor allem, weil du auch viele Verletzungen in der NFL hast. Ne? Wenn du jetzt verletzungsfrei bleibst und du kannst dich auch mit diesen Teams durchsetzen, ne, dann ja, gibt es da ganz viele Möglichkeiten. Und auch letztes Jahr waren die Lions nicht schlecht, sondern haben ziemlich gut abgeliefert. Ist super schwer zu sagen, glaube ich, an so einem frühen Punkt der Saison. Aber ich habe natürlich Hoffnung, dass vor allem mit Sam Brown die Saison richtig gut läuft und die Jungs in den Super Bowl kommen.
Ja, ist sicherlich für den Stellenwert und sag mal die weitere Vermarktung in Europa und oder in Deutschland vor allen Dingen dann auch nochmal wichtig. Ne? Also ich glaube, du brauchst immer so ein Zugpferd, wie irgendwie Nowitzki in der NBA oder jetzt Franz Wagner und Co. Ich finde es ja auch ehrlich gesagt ein bisschen schwierig, hier so faul auf der Couch oder beziehungsweise auf dem Stuhl zu sitzen und dann an 6 Touchdowns in 5 Spielen rumzumäkeln. Aber gehört ja zu einer fairen sportlichen Bewertung eben auch dazu, drauf zu schauen, gegen welche Teams und welche Defense die erzielt wurden, oder? Also das muss man, glaube ich, mit einfließen lassen.
Ja, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite entwickelt sich so ein Team natürlich auch über so eine Saison, ne? Und die, was vielleicht jetzt noch eine Schwäche bei anderen Teams ist, kann sich nochmal drehen, wer weiß, ne? Also ich habe Hoffnung. Ich glaube, wir werden es jetzt die nächsten paar Wochen sehen, weil da kommen die großen großen Teams. Da wird sich das zeigen. Hey, war das so ein Vorteil mit den Gegnern oder ist auch einfach viel Potenzial im Team dieses Jahr?
Jetzt vielleicht mal so ein bisschen den Schwenk rein in sozusagen das zweite Standbein, was du schon seit einiger Zeit ja aufgebaut hast. Also du hast ja mit deiner Schwester zusammen vor einiger Zeit ein Business sozusagen gegründet, das beschäftigt sich mit der sportpsychologischen Unterstützung von Athletinnen und Athleten, heißt Coach Wave, übrigens unbezahlter Werbeblock hier, also es werden noch Kooperationspartner gesucht, bitte melden. Du selbst hast also früh sozusagen auf dein zweites Standbein gesetzt und du hast es vorhin erwähnt, Psychologie dafür studiert. Kannst somit natürlich Praxiserfahrung und Theorie ideal verknüpfen und so heute daher auch mal ein paar andere spannende Einblicke verschaffen. Kommen wir noch etwas ausführlicher drauf, aber vorher nochmal kurz zurück zu den Lions und zu Amon-Ra St. Brown. Mal unabhängig von den Gegnern, was ich vorhin gesagt habe, was macht das mit dir sportpsychologisch, wenn du 6 Touchdowns in 5 Spielen erzielst, also in der vermutlich populärsten Sportliga der Welt. Ich meine, dann ist es eigentlich ja völlig egal, gegen wen du die Dinger erzielst oder diese 6 Touchdowns kann dir keiner mehr nehmen. Was passiert da mit dir? Neben der Tatsache, dass dein ohnehin schon breites Kreuz noch mal breiter wird und das Selbstbewusstsein natürlich steigt.
Ja, ich glaube, das siehst du ja bei vielen Spitzensportlern. Wenn du Erfolg hast, du hast die individuelle Bestätigung, das gibt dir unglaubliche Ressourcen auch für die Zeiten, wo es vielleicht mal nicht so gut läuft. Und ich glaube, das gibt so einen Puffer, auf das du dich zurücklehnen kannst. 6 Touchdowns, damit hast du gezeigt, hey, ich kann hier absolut mithalten und das ist nicht eine Sache von Glück, sondern das ist eine Sache von Skill. Ich bin einer der besten Jungs hier draußen. Ich glaube, das boostet einfach dein Selbstbewusstsein als Athlet. Und ich glaube, wenn du das kontrollieren kannst und sagst, du wirst vielleicht auch nicht abgehoben, sondern kannst das vernünftig nutzen, ist das ein super Ding für St. Brown. Das gönne ich ihm von ganzem Herzen.
Ja, genau. Hat, glaube ich, auch, weiß gar nicht, wann er einen neuen Vertrag unterschrieben hat, aber auch ziemlich hoch dotierten. Also er gilt ja wirklich als einer der Topstars der Liga. Jetzt muss man sagen, sind natürlich aufgrund der vermutlich spektakulären Spielart so Wide Receiver oder Quarterbacks eh so die Superstars, ne, denen man dann gerne zuschaut, weil sie dann immer eingebunden sind in die spektakulären Spielzüge. Ja, werden wir mal weiter beobachten. Ich glaube, nächste Woche oder am kommenden Wochenende, Montag, geht's gegen die Kansas City Chiefs. Die sind ein bisschen schwer aus dem Quark gekommen in dieser Saison. Die stabilisieren sich, glaube ich, aber gerade. Das wird sicherlich nochmal ein echt harter Prüfstein. Und vielleicht kommen ja dann auch Teams doch mit einer anderen Defensive. Wird interessant zu sehen sein, wie sich das Team dann offensiv schlägt. Ne? So, bevor wir auch noch zum Stellenwert der NFL in Deutschland kommen, darf natürlich ein Hot Take und deine Prognose für den Super Bowl 2026 nicht fehlen. Daher mal die Frage, wen zählst du zu den Top 3 oder 4 aus den 32 Mannschaften der Liga?
Ja, also ich.
Und warum im Zweifelsfall?
Ja, gute Frage. Ich glaube, der amtierende Super Bowl Champion, die Philadelphia Eagles, die haben sich bis jetzt auch wieder gut geschlagen, stehen mit 4-1 da. Ich glaube, da ist auf jeden Fall Potenzial, dass sie das Momentum nochmal nutzen, um in den Super Bowl zu kommen.
Nummer 1 der NFC aktuell.
Genau. Ich glaube aber auch die 49ers, San Francisco 49ers, die haben echt viel Talent im Team, ne, mit Running Back McCaffrey, wenn der gesund bleibt über die gesamte Saison, ist das, glaube ich, eine unglaubliche Ressource, aber auch Brock Purdy, deren Quarterback, der ja lustigerweise der Mr. Irrelevant war im Draft, also die letzte Person, die gedraftet wurde und jetzt ein unglaublicher Star ist.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, mit dem Talent, dass sie auch nochmal eine Chance haben, in den Super Bowl zu kommen. Und dann würde ich es auf jeden Fall den Detroit Lions gönnen, weil die letztes Jahr eigentlich gut performt haben und dann zum Ende ja doch nochmal ein bisschen eingeknickt sind. Ich glaube, das sind so meine Favoriten. Und sonst bin ich auch sehr, sehr biased durch die Jungs, mit denen ich in der NFL oder im College gespielt habe, die jetzt in der NFL sind, wo ich mir natürlich erhoffe.
Wo spielen die Jungs, die meisten von denen?
Also meine WG, mit denen ich zusammen gewohnt habe, ist lustig, weil die drei Jungs sind alle in der NFL, der eine ist bei den Seahawks, den würde ich auf jeden Fall gönnen, weil ich auch als Kind schon ein Fan von der Legion of Boom war und mit Richard Sherman damals irgendwie Seahawk-affin bin. Der andere spielt bei den Atlanta Falcons. Und der nächste bei den Jacksonville Jaguars und bei den Cincinnati Bengals.
Ja, sagtest du ja vorhin schon, genau.
Genau, aber ich weiß, durch Notre Dame sind so viele Jungs in der NFL, auch ehemalige Team-Mitspieler, dass ich es eigentlich am Ende wahrscheinlich mit dem Team gehen werde, wo die meisten Notre Dame-Spieler noch im aktiven Roster sind.
Also legst du dich fest, wer macht's am Ende? Wer holt den Super Bowl?
Ich sag die 49ers. Ist jetzt mal eine ganz, ganz frühe Prediction. Die waren vor ein paar Jahren schon stark.
Ah, das ist geil. Dann kann ich sagen Detroit Lions. Okay, die Flagge hier hochzuhalten, die Leute. Ja. Sehr gut. Ja, cool. Wir schauen uns das mal an, wer es dann macht. Wenn wir jetzt uns mal, wo wir jetzt gerade bei den Teams sind, wenn wir uns die Teams mal anschauen, gibt es da Teams, die sich in ihrem Spielstil irgendwie deutlich abheben, also die irgendwie für mehr Trickspielzüge stehen, für mehr Laufspiel, für mehr Passspiel, starker Fokus auf die Defensive? Gibt es da so ein paar, ich meine, gut, 32 Teams, eine Menge Holz, aber gibt es da so ein paar, wo du sagst, boah, ja, die haben im Fußball wird man sagen, eine Handschrift, wo man eine Trainerhandschrift erkennen kann oder so. Gibt sowas auch in American Football? Gibt es da welche, die dann nochmal besonders herausstechen mit ihrem Spielstil?
Ja, mit Sicherheit. Du hast verschiedene Coaching-Philosophien, du hast aber auch verschiedene Talente einfach in der NFL und die bestimmen auch teilweise, wie du als Offensive agieren kannst. Und Teams wie die Ravens mit einem extrem explosiven und agilen Quarterback mit Lamar Jackson, der unglaublich flink ist, ist einfach, was wir so eine Dual-Threat-Offensive nennen. Der kann extrem gut werfen, kann aber auch extrem gut selber laufen und das ist für eine Verteidigung super schwer zu verteidigen. Aber auch ein Patrick Mahomes, ne, bringt einen eigenen Stil und wenn du jetzt zum Beispiel zu Tom Bradys Zeiten vergleichst, ne, das war nicht dein klassischer Dual-Threat-QB, sondern der war extrem gut in der Pocket, ne, also in der Passverteilung, ne. Diese Stile siehst du immer, aber ich würde sagen, es zeichnet sich auch viel durch das Personal des Teams selbst und auch auf defensiver Seite. Und das ist ja auch oft so, viele mögen irgendwie die Chiefs, weil da viele auch explosive Runs sind mit Patrick Mahomes. Anderen geht deren konstanter Erfolg auch auf die Nerven. Was wo sich die Meinung spalten.
Ja, genau. Aber zumindest letztes Jahr gab es dann schon mal einen anderen Champion. Ja. Und mal schauen, wo die Reise dieses Jahr hingeht. Gibt es denn eigentlich aus deiner Wahrnehmung heraus Trends, die sich in den letzten Jahren gezeigt haben, bezogen auf den American Football in der NFL? Also wie hat sich das Spiel im Allgemeinen vielleicht verändert über die letzten 10 Jahre hin?
Es ist insgesamt explosiver geworden, würde ich sagen. Das sehen wir auch, haben wir auch im College gesehen. Unser Defensive Coordinator war der kam 2021 zu uns von den Cincinnati Bengals, die 2021 oder 2020 im Super Bowl waren, und war da Linebackers Coach. Das heißt, er hat so diese richtige NFL-Philosophie mitgebracht und eigentlich ein ähnliches defensives System aufgebaut, wie es auch in der NFL gespielt wird. Und das hat sich insofern da unterschieden, dass du viel diesen Dual Threat, dieses schnelle Spiel, das explosive Spiel verteidigst. Ich glaube, was wir auch sehen, ist so eine Entwicklung zu einem etwas sichereren Spiel, ne, wo die NFL sich extrem viel Mühe macht. Der Quarterback ist viel, viel mehr geschützt. Ne. Es gibt so die Late Hits auf den Quarterback, werden eigentlich extrem schnell bestraft. Wir hatten jetzt vor ein paar Jahren diese extreme Wandlung des Kickoffs, ne, die ursprünglich, wo du einen Kickoff hattest und alle mit losgelaufen sind und jetzt hast du ein ganz anderes System, wo die Defense schon hinten oder beziehungsweise die Offense schon hinten steht, um auch irgendwie da den Impact zu reduzieren. Also ich glaube, da siehst du viel Entwicklung, wo sich die NFL Mühe gibt, den Sport sicherer zu machen für die Spieler. Und sportlich siehst du es, glaube ich, sportartübergreifend. Ne? Athleten werden stärker, werden explosiver, die Masse
wird. Ist tatsächlich, also bei den Experten, die wir haben, ist das mit das Erste, was eigentlich immer genannt wird. Ne? Also ich stelle die Frage halt immer, wie sich so eine Sportart verändert. Gibt natürlich auch mal ein paar taktische Dinge. Du hast ja jetzt ja auch gerade ein paar genannt, aber die Nummer 1 Antwort ist eigentlich immer athletischer, explosiver. Auch tatsächlich auch jetzt in den letzten zurückliegenden Jahren. Ne? Also wir reden jetzt nicht über einen Zeitraum von, keine Ahnung, 20 Jahren, 30 Jahren, sondern wirklich auch in den zurückliegenden Jahren. Also es ist Wahnsinn, was sich da tut, athletisch und auf die mentale Komponente kommen wir gleich auch noch. Da tut sich sicherlich auch viel und sicherlich noch nicht so viel, wie man eigentlich tun sollte. Aber dazu kommen wir gleich. Dann lass uns jetzt doch mal kurz auf die Connection zwischen Deutschland und der NFL schauen. Also es befinden sich, wenn man das mal so ein bisschen allgemeiner angeht, ja so viele deutsche Spieler in den amerikanischen Profiligen oder Top-Ligen, NHL, NBA, NFL, wie nie zuvor. In der NBA sicherlich auch eine Folge des Nowitzki-Effekts mit dem Titel 2011 und seinem Impact auf das Spiel im Allgemeinen. Also hat das Spiel, kann man sagen, revolutioniert. Schon viel drüber gesprochen worden. Aber in der NFL gab es ja keinen derartigen Effekt oder ein ähnliches Erfolgserlebnis, was irgendwie mit einer deutschen Person oder so oder mit einem deutschen Profisportler verbunden wäre. Dennoch steigt gefühlt eigentlich die Popularität immer mehr in Deutschland. Wenn man sich alleine mal das mediale Angebot anschaut, was da zum Beispiel RTL und DAZN schaffen, da und RTL mit zwei Sendern im Prinzip, RTL Nitro noch, RTL, wie gesagt, DAZN. Da kommt sonntags, steht da eigentlich nur Football auf der Agenda. Und mehr und mehr Deutsche oder Deutsch-Amerikaner finden sich in den letzten Jahren ja auch immer häufiger in der NFL, wenn auch oft im Practice-Squad und nicht sozusagen mit Roster-Contract, wie jetzt ein Maximilian Mang bei den Colts, Leander Wiegand bei den Jets oder Kilian Zierer bei den 49ers.
Shoutout an die Jungs, die kenne ich alle.
Ja, die laden wir dann irgendwann mal zum Super Bowl ein oder so. Kannst du noch mal kurz erklären, was es für den Spieler, also kleiner Einschub vielleicht nochmal, kannst du nochmal kurz erklären, was es für einen Spieler bedeutet, im Practice Squad zu sein, für die, die sich nicht so gezielt auskennen?
Ja, also in der NFL hast du 53 plus 1 jetzt, 54 Athleten, der plus 1, das ist auch so eine Bewegung, die die NFL initiiert hat, dass sie gesagt haben, hey, wir erweitern den aktiven, das aktive Roster durch einen internationalen Spieler, was natürlich mega ist. Dadurch gibt es einfach...
Kam ein bisschen zu spät für dich, die Änderung?
Ja, genau. Wirklich, ich glaube, zwei Jahre, nachdem ich, oder ein Jahr, nachdem ich entschieden habe, aufzuhören. Naja, schade, ne? Hindsight 2020. Wer weiß. Aber das ist, glaube ich, schon mal eine erste coole Möglichkeit, dass du international mehr Athleten da auf die Bühne bringst. Man darf aber auch nicht vergessen, dass wir unglaublich viele Talente schon in der NFL hatten. Ne? Wir hatten Björn Werner, Vollmer hat viele Jahre für die Patriots gespielt.
Beide, glaube ich, leider kommen wir auch später nochmal zu verletzungsbedingt dann raus in letzter Konsequenz, wenn ich das richtig im Kopf habe, aber sprechen wir gleich nochmal zu.
Ja, und ich glaube auch jetzt siehst du im College eine unglaubliche Bewegung, ne? Dass immer mehr Athleten, deutsche und auch internationale Athleten Full-Ride-Scholarships auf Division-One-Level haben. Das liegt bestimmt auch mit der medialen Unterstützung im Sport hier in Europa. Oder hängt es zusammen? Es hängt aber auch damit zusammen, dass die Spieler sich extrem viel Mühe im College geben und da ein guter Ruf für diese internationalen Athleten herrscht. Bei mir war es auch damals so, wenn man sagt, hey, der kommt aus Deutschland und der will jetzt hier durchstarten, dann meint er das wirklich ernst. Ja. Ich glaube, dass da dementsprechend viel passiert und zum Practice Squads, du hast diese 54 Athleten und dazu hast du sozusagen auch so ein bisschen Practice Dummies, ne, mit denen du einfach trainierst, ne, die Gegner simulieren etc. Und das ist oft der Practice Squad, plus ist das eine Reserve, sobald ein Spieler sich verletzt, rutschen die hoch.
Und das passiert ja nicht so selten, ne? Nee. Also, dass sich da mal einer das Knie verdreht oder so. Ja. Und das bedeutet natürlich dann auch direkt einen großen Hebel im Gehalt. Genau. Also, ich glaube, es gibt in der NFL, wenn du es in Kader schaffst, also Roster Contract hast, dann hast du, glaube ich, ein garantiertes Gehalt von $750,000. Da geht es, glaube ich, los. Auch wenn die Jungs vermutlich deutlich mehr dann abräumen, hängt natürlich klar immer von der Qualität ab und so weiter. Während die Jungs im Practice Squad halt deutlich kleinere Brötchen backen müssen. Ne? Wo liegt da so irgendwie die Gehaltssphäre?
Ich glaube, also, es liegt so bei 280.000 für die Saison. Das sind dann irgendwie 6-7 Monate. Ja. Ist aufs Jahr hochgerechnet.
Also ein schlechtes Gehalt. Ein Drittel oder so. Für die, also wenn man es vergleichen will mit dem Fußball, die dann vielleicht da auf der Tribüne sitzen und nicht zum Kader zählen. Ja. Ne? So ungefähr. Das ist dann schon ein heftiger Unterschied. Aber kommen wir jetzt nochmal zur eigentlichen Frage zurück. Großen Umweg gerade gemacht. Und zwar nochmal zu der Deutschland-Perspektive. Was ist denn der Grund für diesen zunehmenden Deutschland-Trend? Und wie war das zum Beispiel bei dir? Also was hat dich zum American Football gebracht? Ist ja jetzt auch noch nicht so lange her, ein paar Jahre her. Aber was ist der Grund für diesen Deutschland-Trend, den ich vorhin so beschrieben habe, dass wir eigentlich tatsächlich auch wirklich viele deutsche, deutschstämmige Spieler jetzt immer mehr in der NFL sehen? Wie war das bei dir?
Ja, also bei mir lag es daran, dass einfach diese Schulmannschaft gegründet wurde. Das lag wiederum daran, dass sich genug Athleten einfach gefunden haben, die zocken wollten. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, Football zu spielen, da konntest du so den Super Bowl im Free TV gucken. Mittlerweile, wie du sagst, kannst du den ganzen Sonntag eigentlich Football gucken, plus mittlerweile auch College Football. Das führt natürlich dazu, dass du mehr begeisterte Athleten hier in Deutschland hast und die NFL investiert auch sehr stark, diesen Sport internationaler zu machen. Das kann unter anderem vielleicht daran liegen, dass in den USA teilweise die Stadien in NFL-Spielen gar nicht so ausverkauft sind, wie beispielsweise im College-Football, wo sie teilweise öfter ausverkauft sind. Und weil es auch ein riesiger Markt ist, muss man sagen. Wenn du nochmal ganz Europa dazu gewinnst, die Einschaltquoten einfach dazukommen, ist das extrem hilfreich.
Ja, man sieht das durch die, dass mehr und mehr NFL-Games halt in Europa ausgetragen werden, ne? Um extrem da einfach viele. Auch nochmal die Vermarktung anzukurbeln.
Ja. Jetzt in London bei meinem Mitbewohner, der mit den Jacksonville Jaguars in London spielt. Cool. Der andere mit den Atlanta Falcons spielt im November in Berlin. Du hast, glaube ich, wieder ein Spiel in München. Also gefühlt hast du extrem viele Möglichkeiten, Touchpoints als Europäer mit dem American Football zu haben. Und das ist, glaube ich, ein Trend, den wir sehen, der immer größer wird. Und ich glaube, warum gibt es mehr deutsche Athleten im College? Das liegt bestimmt auch daran, dass deutsche Athleten in der NFL? Das liegt bestimmt auch daran, dass es mehr deutsche Athleten und internationale Athleten im College gibt. Und das ist einfach so die Entwicklungspipeline für die NFL. Wenn du da Maximilian, der wurde halt im College auch so entwickelt, dass er jetzt auf NFL-Niveau ist. Und je mehr du da reinbringst, desto besser ist das, desto höher sind die Wahrscheinlichkeiten.
Wie groß ist denn so der Leistungsunterschied zwischen der European League of Football und der NFL? Also der ist natürlich, und das meinte ich, der ist sehr groß natürlich. Ja. Aber welche Rolle spielt vielleicht die European League of Football auf dem Weg hin Richtung College oder USA? Also dass das natürlich ein großes Gap gibt in der Leistungsfähigkeit, ist, glaube ich, klar. Aber trotzdem kann es ja wichtig sein, um diesen Weg in die USA zu beschreiten. Oder wie siehst du das?
Ja, ich glaube mit Sicherheit. Und die NFL gibt sich ja auch Mühe, da diesen so mit International Player Pathway Athleten da die Chance zu geben. Am Ende muss man sagen, im Football musst du 3 Jahre aus der Highschool sein, bevor du in die NFL gehen kannst. Und das gibt eigentlich so 18-jährigen Athleten immer irgendwie Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. NFL wird auch oft so, jetzt mit meinen Jungs da, steht oft für not for long. Ne? So die Durchschnittskarriere ist irgendwie 3 Jahre, weil ja, du einfach verletzungsbedingt ist es schnell vorbei. Das heißt natürlich auch, dass du an jungen, weniger belasteten Spielern interessiert bist als National Football League. Was sage ich damit? Ich glaube, viele Athleten, wenn du die Wahl hast, ist ein College natürlich eine super Möglichkeit, um direkt vor der NFL, vor den NFL-Scouts sich zu zeigen. Aber ich glaube auch, die europäische Entwicklung, da bin ich mal gespannt, wie das den Sprung in die USA ermöglicht, wie das Leistungslevel langfristig erhöht, die Coaching-Qualität etc. Bis dato war das immer natürlich noch ein Unterschied, aber ich glaube, dieser Unterschied reduziert sich mit der Zeit.
Ja, ja. Ja, okay. Bin mal gespannt, was da in den nächsten Jahren passiert und ob das irgendwie näher zusammenrückt. Dann lass uns gern mal den Schwenk zur Sportpsychologie und den mentalen Fragen machen. Du hast in einem kurzen Vorgespräch mal im Telefonat war es mal zwischen uns, von Stigmata gesprochen, die hier noch sehr verbreitet scheinen, wenn es um das Thema mentalen Support geht. Das hat mich ehrlich gesagt etwas schockiert. Also mir ist zwar bewusst, dass gerade in Deutschland die Einbeziehung von mentalem Support noch grundsätzlich so stigmatisiert wird oft, aber im sportlichen Kontext, und das ist übrigens traurig genug, aber im sportlichen Kontext hätte ich erwartet, dass das inzwischen voll akzeptiert ist. Alles andere ist doch im Leistungssport absolut fahrlässig und unprofessionell, wenn man da an die Spitze will. Also aus meiner Laiensicht jetzt mal betrachtet, der nicht Psychologie studiert hat, aber natürlich doch so mal das ein oder andere im Sport verfolgt. Also wie äußert sich das und bekommt, also dass diese Stigmatisierung stattfindet und bekommt ihr das von den Athletinnen und Athleten gespiegelt bei Coach Wave oder wie
sieht das aus? Ja, mit Sicherheit. Also das war natürlich auch der Geburtsgrund für unser Unternehmen, zu sagen, hey, im Spitzensport hast du Athleten, die eigentlich immer mit sportpsychologischer Unterstützung arbeiten. Das ist einfach so, weil da klar ist, der Kopf zählt. Jeder kennt das vielleicht, der mal Tennis gespielt hat oder Fußball gespielt hat, einen großen Moment hat und auf einmal gedacht hat, oh, jetzt zählt's und ich denke genau darüber nach.
Clubmeisterschaft im Tennis, ich stehe im Finale.
Genau. Was auch immer es ist. Und man denkt auf einmal drüber nach, oh, wie treffe ich jetzt den Ball, wie ist der Kontakt, ne? Wie halte ich den Schläger oder beim Golf etc. Und man spielt auf einmal gefühlt so auf Sparflamme und traut sich gar nichts mehr und bringt den Ball nur rüber oder trifft den Ball nicht richtig im Fußball. Der Faktor Kopf ist unabstreitbar im Spitzensport.
Ich habe letztes Jahr die Gelegenheit gehabt, in Paris bei Olympischen Spielen live dabei zu sein, vor allen Dingen bei vielen Beachvolleyball-Spielen im Stadion gewesen, unter anderem beim Finale der Damen, was die Brasilianerinnen dann gewonnen haben. Und wir hatten dann tatsächlich, zufälligerweise sind wir dann in die Delegation gerannt, so eine kleine Gruppe von Brasilianern, die dann vor so einem Kiosk in der Pariser Seitenstraße gefeiert haben. Und irgendwann kam dann nachts um 1:30 die Goldmedaillengewinnerin über die Straße getippelt und wir konnten dann noch das ein oder andere Wort mit denen wechseln. Die habe ich dann mal gefragt, was war eigentlich die schwerste Situation im gesamten Spiel? Und sie hat gesagt, das war der letzte Punkt. Das zeigt, glaube ich, ja, wie wichtig das ist. Also ob im Tennis oder im Beachvolleyball, ist eigentlich völlig wurscht, ja, aber du musst es halt konsequent zu Ende spielen, ja, und du musst die Tools haben, sonst ist das Ding halt im Zweifelsfall wieder vorbei, ja, schneller, ja, als du mit dem Auge blinzeln kannst. Also fand ich schon sehr überraschend, aber das zeigt ja nochmal, wie viel Druck da auf der Pipe ist.
Ja, genau. Ja. Und das sind ja zig Themen. Ne? Das sind Themen wie behalte ich meinen Fokus? Ne? Wie resette ich nach einer Niederlage? Ne? Ob im Tennis, im Football, in jeglicher Sportart. Wie gehe ich mit kurzen Herausforderungen schnell um? Aber es geht auch um ganz viel größere Dinge als im Leben des Athletens, wo sich es so viel um Sport konstant dreht. Ne? Wie gehe ich denn mit Motivation um? Wie strukturiere ich eigentlich das Leben als was habe ich für eine Identität als Athlet? Ne? Wie vermeide ich, dass wenn meine Leistung als Athlet nicht optimal ist, das auch mit so einer Reduktion des Selbstwerts einhergeht? Ne? Wie kann ich das vielleicht trennen? Wie sehe ich mich als Menschen etc.? Wie gehe ich mit auch Frust oder Wut um etc.? Wie gehe ich auch mit Verletzungen um, Rückschlägen in der Karriere? All das sind solche Themen, die wir mit Coach Rave oder wo wir mit Coach Rave ansetzen, Athleten zu unterstützen und sagen, hey, da draußen gibt es Tools. Es gibt Sportpsychologen, die extrem qualitativ gut aufgestellt sind, aber der einfache Zugang ist für Athleten, die nicht im Nationalteam sind oder Teil einer Olympiakampagne sind, oft extrem schwer. Und da sagen wir, hey, das ist eigentlich Quatsch, die Tools gibt's, die muss einfach zugänglich sein und so bieten wir Einzelbetreuung für Athleten an, aber auch so Gruppenformate für die Athleten, die Bock haben, da ihr mentales Game aufs nächste Level zu bringen und von diesen Tools zu profitieren, die die Pros nutzen.
Also keine Kohle in vielen Sportarten, neben einer seriösen Anlaufstelle sicher auch ein großes Problem, denke ich. Also ich kenne es ja aus dem Beachvolleyball so ein bisschen, wo wirklich Top-Teams hinter den geförderten nationalen Teams für derartigen Support überhaupt kein Budget hätten. Also die können ja kaum ihre Turnierreisen, ja, finanzieren. Und das hast du sicherlich nicht nur im Beachvolleyball, sondern in vielen anderen, ich nenne es jetzt mal Randsportarten, ich mag den Begriff eigentlich nicht, aber alles, was jetzt nicht irgendwie Handball, Fußball ist und im absoluten Fokus Deutschland steht, die bringen halt wahnsinnig starke Leistungen auf ganz hohem Niveau, auf nationaler Ebene, teilweise sogar auch auf internationaler Ebene, aber finden halt überhaupt keinen finanziellen Support. Und für die ist eben das Geld sicherlich ein Problem, aber auch, wo finde ich überhaupt geeignete Quellen dafür, oder?
Ja, mit Sicherheit. Und das ist natürlich ein riesen politisches oder gesellschaftliches Thema. Ne? Wie kann ich als Land irgendwie die Unterstützung von Athleten in verschiedenen Sportarten helfen? Aber natürlich hast du auch ganz viele Athleten, die einen Ironman machen, ne, oder sowas beispielsweise, oder mal das Ziel haben, Marathon zu laufen. Ja. Da kennt jeder auch das Gefühl, boah, ich weiß nicht, ob ich das mental schaffe. Ne? Da ist der physische Training eine Sache, aber der mentale Punkt, ja, ist auch was, wo du sagst, wo geht denn der Athlet hin und sagt, ey, ich hätte mal Bock auf so eine mentale Unterstützung. Also auch für diese Athleten sind wir Ansprechpartner.
Ja, ich glaube, also wahrscheinlich muss man kein Experte sein, um zu wissen, zumindest wenn man Sport verfolgt, wie wichtig der mentale Impact für den sportlichen Erfolg ist. Ne? Ja. Also da spricht man ja schnell mal von 50%, die sich im Kopf entscheiden. Ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, weil ja Talent, Technik, Taktik, Athletik, Regeneration und noch viele andere Faktoren auch dazu gehören. Aber in engen Situationen ist das sicherlich nochmal entscheidender. Da kann es auch sicherlich vielleicht, ja, sogar mehr als die 50% sein. Ist auch eigentlich völlig irrelevant, wo ich diese prozentuale ansetze. Ja. Also ich glaube, entscheidend ist, dass das einen signifikanten Einfluss auf meine kurzfristige, aber auch auf meine mittel- und langfristige Leistungsfähigkeit hat. Wie wichtig, also wenn du da so aus professioneller Sicht drauf blickst, wie wichtig ist es frühzeitig, also schon in der Jugend, konsequent diese Tools in den Alltag einzubauen?
Ja, ich glaube, je früher, desto besser. Im Endeffekt geht es ja nicht immer nur um Leistungssteigerung, sondern es geht auch teilweise um die Verbesserung des Wohlbefindens, auch des Spaßes. Ne? Jeder kennt das, der Druck kommt und auf einmal fühlt sich das alles an wie eine Qual. Aber es ist ja auch irgendwie ein Privileg und es kann ja Spaß machen und man will eigentlich nicht so von dieser Angst zu scheitern dominiert werden. Das heißt, ich glaube, so präventiv auch dazu anzusetzen, ne? Das mehr Leuten zur Verfügung zu stellen, ist ein Riesenpunkt, damit das gar nicht erst sich so negative Muster formen, die natürlich später immer schwerer sind zu verändern. Je früher man da ansetzen kann, desto besser ist das. Ich habe mal so einen lustigen Spruch gehört, lustig im Sinne von, der ist vielleicht nicht evidenzbasiert, wie du es gerade gesagt hast, aber die Leistung ist zu 98% physisch und 2% mental. Aber wenn diese 2% nicht funktionieren, dann sind auch die 98% irrelevant. Und ich glaube, dieser Transfer ist insofern interessant.
Hygienefaktor, ne?
Genau, eigentlich. Dass man also sagt, so, ey, du kannst noch so gut physisch vorbereitet sein, wenn der Kopf halt nicht mitmacht, dann kannst du auch dieses Potenzial nicht entfalten, was du vielleicht physisch mitbringst. Ja. Und so diese notwendige Bedingung, diese Kausalität, die ist mit Sicherheit da. Ob das jetzt 2, 5 oder 60% sind, sei mal dahingestellt.
Wenn wir jetzt mal konkret wieder zum Football gehen, also wir haben vorhin mal gesagt, wir würden ja nochmal so ein paar kritische Situationen im Football beleuchten, auch unter welchem Druck und auch unter welchem Entscheidungsdruck man da steht. Ich meine, du hast das persönlich ja selbst erlebt, du kannst vielleicht gleich noch was zu sagen, was es bedeutet, sich für eine NFL-Karriere zu entscheiden oder auch vielleicht sogar mal dagegen, weil es sicherlich gute Gründe sowohl dafür als auch dagegen gibt, umso wichtiger klar im Kopf zu sein bei der Entscheidungsfindung. Und welche Situationen auftreten können, das sehen wir zum Beispiel bei dem Bruder von Amon Ra, Equanimous St. Brown, übrigens auch in Notre Dame gespielt, ja, bei deiner Uni. Also schnell von einer vielversprechenden Ausgangslage in wirklich eine taffe persönliche Phase gerutscht, denn der hat nach einem, ich würde mal sagen, solidem Spiel in 2024, ist er 2025 von den 49ers verpflichtet worden und steht jetzt auf der IR-Liste, weil er eine Fußverletzung hat. Also im Prinzip ist das so die schlimmste Situation, die auftreten kann. Du denkst, du hast es geschafft und du bist jetzt genau so an dem Punkt, an dem du angreifen kannst und in einer Situation, in der du dich wohlfühlst. Und im nächsten Moment haut es dich dann komplett mit einer Verletzung raus.
Ja, und das ist Leistungssport, ne? So ist es. Am Ende ist diese physische Komponente wichtig, ne? Und wenn eine Verletzung, da kannst du nichts machen und dann musst du auch mental damit umgehen, genauso da stark zu bleiben und sagen, okay, ich komme da wieder raus. Und diese Beispiele gibt's ja en masse, ne? Wo du diese Karriere im Football, die ist so körperlich, so intensiv, ne? Der Vollmer hat da mal ein cooles Buch zugeschrieben. Das haben sich meine Eltern mit Schrecken damals durchgelesen, als ich noch so Ambitionen in Richtung College, NFL etc. hatte. Du zahlst einfach einen riesen physischen Preis und das tust du in den meisten Sportarten, die auf Leistungslevel sind. Und das ist im Football bestimmt teilweise nochmal intensiver, weil du ja auch einfach repräsentativ an dieser Statistik, dass diese Karriere so kurz ist. Und da gehören halt Verletzungen mit dazu. Und da ist halt auch die Frage, okay, wie schaffe ich das denn als Athlet, mich so mental damit umzugehen, dass du so kurz vorm Durchbruch bist und auf einmal alles, wofür du am Tag arbeitest, wegfällt. Und das ist ja auch ehrlich gesagt für andere Teile unseres Lebens teilweise auch so. Wenn wir 60-Stunden-Woche haben und dafür arbeiten und auf einmal werden wir gefeuert oder was auch immer, ne, diese Identität, die wir damit aufbauen, ne, diese Verbindung, die wir teilweise damit zu unserem Selbstwert haben etc., wenn das wegfällt, wer sind wir denn dann? Damit hat sich unsere Sportpsychologin immer darauf vorbereitet, indem die uns schon präventiv da gefragt hat, so who's the man behind the jersey? Wer seid ihr als Athlet eigentlich hinter dieser Persona des Footballspielers? Und ich glaube, das ist auch im Kontext eine Jugendprävention eine große Sache, zu sagen, hey, dieser Athlet ist mehr als nur dieser Athlet, der auf dem Feld steht. Das ist auch ein Mensch, der für ganz viele andere Sachen viel wert ist, etc.
Ja, und du kommst ja ganz schnell dann, wenn wir jetzt bei der Verletzungssituation bleiben, da kommen ja ganz schnell die Fragen auf, okay, wie viel Schmerzmittel und kurzfristige ja. medizinische Eingriffe nehme ich auf Kosten meiner langfristigen Gesundheit in Kauf? Oder musst du das als NFL-Profi sowieso von vornherein voll einpreisen, also all in gehen, weil du weißt, das gehört dazu. Ich habe irgendwie 2-3 Jahre, wenn es gut läuft, die sind sehr hoch bezahlt, aber ich muss bereit sein, halt in der Zeit auch kompletten Raubbau an meinem Körper zuzulassen, auf die Gefahr hin, dass ich irgendwie mit 50 meine Kids, ich übertreibe jetzt mal, nur noch mit Krücken zum Fußballverein oder zu welchem Verein auch immer bringen zu können.
Ich glaube ja, dieses Commitment musst du im Football haben, dass du sagst, ich gebe meinen Körper voll und ganz diesem Sport. Du kannst nicht mit so einem Hauch an Zweifel in den Kontakt gehen. Und das ist, liegt einfach daran, dass du auch einfach reine Kraft teilweise gegeneinander hast. Da musst du voll und ganz committen. Und wenn du da so einen Ticken Selbstzweifel hast, geht's nicht. Und das war für mich auch am Ende meiner Karriere ein Entscheidungsfaktor, wo ich gesagt habe, hey, bin ich bereit, jetzt nochmal 5 Jahre körperlich diesen Preis zu zahlen? Und dieser Preis zeigt sich vielleicht in deiner aktiven Karriere bei einer konkreten Verletzung, aber dieser Preis zeigt sich auch langfristig einfach durch diesen Verschleiß, den du hast. Und wenn du fast 130 Kilo wiegst oder 120 Kilo wiegst und da Vollgas gibst und gegen andere Jungs rennst mit Vollgeschwindigkeit und die alle extrem trainiert sind, ist da einfach extrem viel Kraft, extrem viel Verschleiß, das damit einhergeht. Und das habe ich im College schon gesehen. Wenn du da so eine Schulterverletzung hast, dann wirst du irgendwie nochmal fit gespritzt mit halt jetzt nicht Doping, aber natürlich so Schmerzmitteln etc., dass du irgendwie nochmal fit bist. Und das ist ja auch klar, das ist im Leistungssport so. Du hast, der Grund, warum du diese Karriere machst, ist, weil du gut bist und dieser Team hilft dabei zu gewinnen. Die nächste Person im Roster ist teilweise schlechter als du mit 90%. Und dann ist ganz schnell die Frage, wo du sagst, hey, okay, mir geht's zwar nicht gut, aus medizinischer Sicht wäre es am gesündesten langfristig, wenn ich diese Verletzung ganz auskuriere, aber dann ist das große Finale, dann ist ein wichtiges Spiel. Dann sagst du dann natürlich,
Ja, und du hast dann irgendwie die neue Generation, die vom College sozusagen wieder nachrutscht. Du hast die Jungs, die im Practice Squad sind, die nur darauf warten, dass sich einer verletzt, damit sie ihre Chance kriegen.
Ja.
Und hast dann die Wahl zu sagen, nee, ich gehe jetzt mal auf Kosten vielleicht von mittel- und langfristigen Nebenwirkungen, gehe ich jetzt trotzdem all in und hol mir jetzt nochmal die Spritze, damit ich eben jetzt nicht ins zweite Glied zurückrutschen muss. Ja. Ne?
Also, und das ist der Preis, den du teilweise zahlst. Da musst du, musst du dir bewusst sein. Und das gehört dazu. Und das ist in vielen Sportarten am Ende so.
Also du hast mir auch mal im Vorfeld der Aufzeichnung gesagt, dass du im Prinzip in deiner College-Zeit ja eigentlich fast alle Facetten schon mitgenommen hast, die so eine Football-Karriere ausmachen. Also du hast vor 80.000 gespielt. Das Ganze sozusagen, die Team-Dynamik, also das Team-Gefüge, der Team-Spirit, die Disziplin, alles, was dazugehört, hast du sozusagen in der Phase schon mal abgedeckt und dann bewusst die Entscheidung getroffen, das Risiko ist mir zu hoch für den Output, den das vielleicht generieren kann, weil für dich das Interessante eigentlich auch diese ganzen Aspekte waren, die ich gerade genannt habe. Ne? Also so war das. Vielleicht kannst du das noch mit deinen eigenen Worten ein bisschen besser erklären, weil ich das super spannend fand. Ja. Auch sehr smarte Entscheidung, wie ich finde. Genau.
Ja, voll und ganz. Also für mich war es damals so diese Frage, was motiviert mich, ne, diesen Sport zu machen? Warum mache ich das Ganze? Und das ist oft, glaube ich, eine Frage, die es sinnvoll ist, sich im Leben zu stellen und mal zu reevaluieren, wofür investiere ich denn Zeit? Und
würde ich bedingungslos bestätigen. Ja.
Schaden wahrscheinlich nicht. Und das habe ich mich da zu diesem Zeitpunkt gefragt. Ich stand so gefühlt vor so einer Kreuzung im Leben, wo ich gedacht habe, hey, ich mache jetzt mein Bachelor und dann muss ich mich entweder committe ich mich jetzt nochmal voll und ganz 5 Jahre für den Football und was gibt mir dir noch? Und wie du es gerade gesagt hast, ich glaube persönlich, in der persönlichen Entwicklung habe ich bis dahin vom Football unglaublich viel mitnehmen dürfen und war sehr, sehr dankbar dafür. Ich habe es erlebt, wie du frisch in einem Team bist, ne, wie du nicht spielst, bis hin, du spielst vor 80.000, du machst einen Sack, bis hin zu mitten in der Saison hast du bei mir einen Bandscheibenvorfall, ne, Rückenverletzung und du bist auf einmal wieder komplett im Tief und kämpfst dich wieder zurück. Du hast eine Phase, wo dein Coach an dich glaubt, du hast eine Phase, wo dein Coach nicht an dich glaubt. Diese ganzen Facetten, das frühe morgens aufstehen um 4.30 Uhr Vollgas geben, jeden Tag sich zu motivieren und Abfahrt, ne, diesen Schalter zu switchen, durfte ich so für mich mitnehmen und sehen, zu was ich in der Lage bin. Und habe mich dann gefragt, was ist das jetzt noch, was mir dieser Sport als nächstes gibt? Und da musste ich mir so ein bisschen eingestehen, dass ich glaube, dass es auch das Geld wäre, was mich so gelockt hat. Und da war für mich auch wichtig zu überlegen, was ist mit dem Worst-Case-Szenario? Und das Worst-Case-Szenario ist, dass du kurz vor deinem Vertrag dir eine Season-Ending-Injury holst und dieser ganze Traum platzt. Und da habe ich mich gefragt, wenn ich jetzt, wie du vorhin gesagt hast, mit 50 vielleicht zurückblicke, ne, da will ich keine Reue haben, da will ich nichts bereuen und da habe ich das Gefühl, dass mir dann wichtig ist, wenn ich kein Geld daraus hole, verletzungsfrei bin. In dem Kontext, wie ich das bis jetzt schon in meiner Karriere überhaupt noch sein kann, ne, die paar Jahre, die spürst du vielleicht auch schon. Und da habe ich mich dann sozusagen dagegen entschieden, zu sagen, ey, ja, das ist mir das wert. Ich kann vollen Herzens, mit gutem Gewissen, meinen Körper jetzt voll und ganz da reinstecken. Und ich glaube, das war auch der Punkt, den wir vorhin schon angesprochen haben. Das brauchst du im Football. Du musst da voll und ganz hinterstehen. Und da war für mich dann so der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, auch die Opportunitäts, die anderen Opportunitäten sind teilweise auch sehr attraktiv für mich, wo ich mich dann sozusagen, ja, in dem Fall dagegen entschieden habe. Ne, natürlich, du weißt am Ende auch nicht, hättest du das Potenzial gehabt oder nicht. Ne, ist immer nett, hier rumzuschwatzen, zu sagen, ich habe mich damals dagegen entschieden, aber hätte es werden können, weißt du ja nicht. Ne? Aber,
ja, ist wie immer im Leben, ne? Genau. Eine Kombination aus Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, ja. Natürlich Talent, viel Arbeit und oft müssen die Sachen alle zusammenkommen. Ne? Ja. Das ist dann auch ein Stück weit Fremdbestimmung und du hast es dann nicht immer nur unter deiner eigenen Kontrolle.
Ja, 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 sicher. Und das durfte ich auch miterleben, wie das ist, wenn sich der Trainer wechselt, etc. Und da war ich so dankbar für diese ganzen Eindrücke, dass ich dann gedacht habe, so, ey, vielleicht ist jetzt der gute Moment, weil sonst rückt diese Karotte mit diesem Geld immer näher und du denkst, komm, ein Jahr mache ich noch und ein Jahr mache ich noch und kommst dann vielleicht auch nicht mehr weg, zumindest ich.
In der NFL ja zugegebenermaßen auch eine ziemlich dicke Karotte, die da vor der Nase hängt. Ja. Ne? Das macht es dann nochmal schwieriger und insofern habe ich da natürlich nochmal viel größeren Respekt vor so einer Entscheidung. Ich glaube, da muss man schon sehr aufgeräumt sein, um dann auch wirklich klar und rational so eine Entscheidung zu treffen, weil am Ende des Tages sonst hätte man den Karriereweg als Profisportler nicht gewählt.
Genau.
Macht man das natürlich mit Leidenschaft, ne? Und da sind da auch Emotionen im Spiel und dann so eine Entscheidung zu treffen, glaube ich, verlangt viel Mut ab und deshalb da großen Respekt.
Ja, das war extrem schwierig, weil du musst natürlich auch sehen, du hast so viele Jahre natürlich für diesen Traum hineingearbeitet, so viel in diesen Traum hineingesteckt, ne? Da hast du, glaube ich, niemals zwei lachende Augen, wenn du deine Karriere beendest. Und das war auch dieser Punkt, wo ich gedacht habe, es gibt selten das perfekte Ende. Weil entweder triffst du irgendwann die Entscheidung, deine Karriere an den Nagel zu hängen und denkst dir vielleicht, was wäre, hätte ich noch ein Jahr gespielt? Oder du musst verletzungsbedingt deine Karriere irgendwann beenden und fragst dich vielleicht dann verletzungsmäßig, was wäre, hätte ich letztes Jahr aufgehört?
Ja.
Und dieses Was wäre, wenn, das wirst du vielleicht für immer haben, dieses lachende und weinende Auge. Und da dachte ich für mich, okay, jetzt kann ich diese Entscheidung
treffen. In deinem Fall ja auch wieder eine smarte Entscheidung. Ich meine, oder das kommt natürlich so ein bisschen zusammen, wenn man dann in Notre Dame sozusagen studiert, Psychologie studiert und so weiter. Du bist ja im Prinzip zweigleisig gefahren, indem du halt auch sozusagen edukativ eine Top-Ausbildung genossen hast, was dir jetzt auch die Möglichkeit gibt, dann halt sozusagen dein zweites Standbein oder ist ja kein zweites Standbein, ist ja im Prinzip der nächste Lebensabschnitt, den sehr smart anzugehen. Insofern ist, glaube ich, auch nochmal eine gute Empfehlung, da vielleicht auch mal schon ein Tickchen früher an später zu denken. Ich meine, Verletzungsthemen, so Tyreek Hill zum Beispiel von Miami ist ja auch so ein Beispiel, ist vor einer Woche mit einer schweren Knieverletzung vom Platz gegangen. Ich glaube, der hat sich alle Bänder und das Kreuzband gerissen und ich weiß nicht, was noch kaputt gegangen ist. Oder der eigentlich etatmäßige Quarterback von Cincinnati, Joe Burrow.
Ja.
Der wurde als einer der Top-Quarterbacks in der Liga gehandelt und verletzt raus. Und wir haben die Interceptions schon angesprochen von seinem Vertreter. Also wie abhängig ist eigentlich so eine Franchise von so einem Starspieler, also Quarterback, Wide Receiver, Running Back? Gefühlt, muss ich sagen, finde ich, ist das viel extremer als beim Fußball, im Eishockey oder bei anderen Sportarten.
Ja, ist interessant. Ich frage mich, ob das auch daran liegt, dass du teilweise einen höheren Verletzungsimpact hast, dadurch, dass du einfach von jemand anderem, der 130 Kilo wiegt, voller Muskeln bepackt, im Vollspeed umgerannt wirst, ist, glaube ich, das Verletzungsrisiko teilweise größer. Und so als Quarterback, dieser Klassiker, du wirst von hinten getackelt, du stehst so in der Pocket und dann fliegt von hinten dir jemand ins Knie. Das ist ja, das wäre ja in jedem anderen Sport eigentlich ein Foul, wo du sagst, das geht nicht, das ist zu verletzungsriskant. Und damit fällt und steht natürlich ganz viel, ne? Wie kann so ein Kader verletzungsfrei bleiben? Und das ist auch immer so ein bisschen so ein Trade-off für die Coaches, ne? Wie investiere ich, wie viel lasse ich bestimmte Athleten spielen, ne? Auch ein Quarterback. Willst du den immer auf einen Quarterback-Run schicken mit dem Risiko, der steckt immer hier einen Hit ein und nach 17 Spielen summiert sich das so auf, dass der vielleicht doch nicht mehr so ganz rund läuft, doch nicht mehr so ganz rund wirft, ist schwierig.
Und du hast ja gar nicht die Möglichkeit, die Position doppelt auf dem Niveau zu besetzen. Also es gibt ja jetzt kein Team, das irgendwie, weiß ich jetzt nicht, vielleicht gibt's eins, ich glaube nicht. Also was jetzt, wenn du jetzt irgendwie einen Top-3-Quarterback hast oder so, oder du hast ja nicht als Team zwei Quarterbacks, die beide zu den Top 5 der Liga zählen. Funktioniert ja nicht, ist ja klar. So, das heißt, wenn dir das wegbricht, das Standbein, dann wirst du halt vom Titel Anwärter zu einer durchschnittlichen Franchise, ne? In dem Jahr.
Und das ist auch so ein Trade-off-Ding, ne? Du kannst dich jetzt darauf vorbereiten, indem du deinen beiden Quarterbacks, erst und Second String Quarterback, äquivalent viele Reps im Training gibst, also gleich viele Wiederholungen, dass beide gleich gut im Stoff sind. Das kommt aber mit dem Kosten, dass dein erster Quarterback vielleicht nicht so viele hätte wie sonst. Also du hast immer, und das ist eigentlich auch das Schöne an Football, das ist ein extremes Spiel der Statistik, wo du Entscheidungen treffen musst. Das ist jetzt bei sowas vielleicht so salopp mal gesagt, aber es ist auch im Spiel so, von wegen, mache ich einen Laufspielzug, mache ich einen Passspielzug, was sind die Wahrscheinlichkeiten, womit rechnet der Gegner, wie stellt er seine Defensive auf, etc. Das gehört halt dazu. Und da müssen viele Faktoren stimmen am Ende und zusammenkommen, dass du am Ende da als Super Bowl Champion oder als National Champion im College rausgehst.
Jetzt hast du ja gesagt, wir kommen so langsam, wir haben schon massiv überzogen übrigens. Ich hatte heute eigentlich gesagt, wir bleiben unter einer Stunde, das wird nichts, aber jetzt können wir natürlich auch nochmal dranhängen, wenn wir jetzt schon die Stunde gemacht haben. Jetzt sind ja einige von deinen College-Buddies inzwischen in der NFL, wie du vorhin gesagt hast. Plauder nochmal so aus dem Nähkästchen. Was sind so die gefürchtetsten Situationen als NFL-Profi? Also ich glaube, wir haben es schon ziemlich gut rausgearbeitet, dass das wahrscheinlich mit Abstand die Verletzung ist. Oder gibt's noch irgendwie kuriose Situationen oder gefürchtete Situationen, die Jungs dann mit sich rumtragen?
Also Verletzungen mit Sicherheit, aber auch gecuttet zu werden, ist eine extreme Sorge. Ne?
Vielleicht nochmal Erklärung für die im American Football noch nicht so zu Hause sind.
Beispielsweise, du wurdest irgendwie in der zweiten Runde gedraftet und du bist Teil des 53 oder 54-Man Rosters und verlierst einfach deinen Job. Ne? Die Coaches sagen, hey, du hast nicht so performt, wie du performen solltest. Und auf einmal bist du halt arbeitslos und gehst von, ich weiß nicht, Millioneneinkommen zu nix und hoffst, dass dich ein anderes Team aufsammelt.
Weil du ja auch nicht wieder ins College zurück darfst, ne?
Genau, ins College.
Also wenn du einmal NFL gespielt hast, ist der Weg zum College zurück verbaut. Da kannst du dann das Ganze knicken.
Ja, auf jeden Fall. Und diese Furcht, die hast du natürlich immer, und davon berichten auch meine Jungs, und dass du halt immer Angst hast, hey, ich muss hier verletzungsfrei bleiben und ich muss hier abliefern, weil das einfach so dynamisch ist. Wenn ich nicht hier ganz vorne mit bin, werde ich extrem schnell replaced. Und das kann dir halt durch Verletzungen oder auch durch schwache Performance passieren. Und ich glaube, das ist ein konstanter Stress, den du hast als Athlet. Und das ist natürlich auch anstrengend, ne? Du reist durchs ganze Land, ne? Die USA sind groß, ist groß, oder dann bist du auf einmal irgendwo in Buffalo und eine Woche später in Jacksonville mit der Hoffnung, dass du irgendwie den Anschluss findest.
Ja, ja, Wahnsinn. Und jetzt muss man sagen, also man investiert da wirklich alles für dann sein Ziel und das auch bei einem Pensum und einem Level von Entbehrung, was er seinesgleichen sucht. Ne? Du hast ja vorhin mal angesprochen, weiß ich nicht, um 5.30 Uhr geht es dann ins Gym. Also vielleicht kannst du nochmal so in zwei kurzen Sätzen beschreiben, wie so ein Tagesablauf, so ein Pensum aussieht. Also im Hinterkopf habend, dass du im College ja, glaube ich, 12, in der NFL hast du 17 Spiele. Das klingt erstmal nicht so viel, ist natürlich körperlich eine wahnsinnige Beanspruchung, aber trotzdem ist die Saison ja überschaubar über mehrere Monate, aber du trainierst ja das ganze Jahr auf einem ganz hohen Niveau mit diesem Pensum, ne, auf diese Momente hin.
Ja, du hast so extreme Phasen im Football und das ist jetzt im College und in der NFL ähnlich. Du hast halt nach dem Super Bowl oder nach der National Championship im College hast du so eine Offseason, wo du wirklich nur auch Krafttraining machst, weil du teilweise ja auch in der Saison nur noch kämpfst, irgendwie verletzungsfrei zu bleiben, ne, Muskelschwund irgendwie zu minimieren und dann kannst du da nochmal richtig aufbauen und dann kommt irgendwie Springball im College, ne, wo du anfängst zu trainieren, dann hast du nochmal 6 Wochen Strength and Conditioning und dann geht so die Preseason los. Die NFL-Jungs haben ja dazu noch so Preseason-Games, die haben wir im College nicht, das knallt auch nochmal, irgendwie 4 weitere Spiele, die da auf den Körper kommen. Das heißt, das Pensum ist enorm und im College musst du zeitgleich auch noch studieren. Das heißt, dann irgendwie 6.30 Uhr bist du da im Gym, wirst angeschrien.
Ziehst du erstmal die 1500 Kilokalorien rein. Da,
genau, hast einen Shake, über den wir gesprochen haben, weil du ja auch zeitgleich noch irgendwie 6 Kilo zunehmen musst und irgendwie, weiß ich nicht, wie viel 1000 Kalorien verbrennst am Tag. Hast natürlich auf jedem Level alles optimiert, ne? Sporternährung, sportpsychologische Unterstützung, Recovery, Physio, alles in einer Facility. Du gehst da morgens rein, machst 1,5 Stunden Krafttraining, wirst angeschrieben, bam, 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 wird das durchgetaktet. Dann gehst du zum Physio, eine 3/4 Stunde, hast deine Einheit da, weil du an den Stellschrauben arbeitest, die gerade so deine Weakspots sind. Zack, geht's entweder zur Theorie, wo du mit deinem Coach nochmal was anguckst, das Spielfilm, das Training für den Tag. Dann ist es 11 Uhr, du gehst zur Uni, hast von 11 bis irgendwie 14, 15 Uhr Uni und gehst dann von der Uni direkt wieder in die Facility zurück, bereitest dich fürs Training vor, machst deine 2. Einheit Physio, isst etc., guckst dir die Plays an, dann geht's zum Training, dann hast du von irgendwie, weiß ich nicht, 16 bis 18, 30 oder 19 Uhr Training, nach dem Training guckst du dir das ganze Tape vom Training an, analysierst jeden Spielzug, was habe ich gut gemacht, was muss ich verbessern, dann kommst du nach Hause und es ist 20.30 Uhr, dann kannst du dir noch überlegen, okay, jetzt muss ich eigentlich 1,5 Stunden mal lernen, weil ich in 6 Tagen Klausur schreibe und dann gehst du schlafen, weil du wieder um 5.30 Uhr aufstehen musst. Ja, also so, es ist durchgetaktet und dieser Margin for Error ist gering. Und das hast du in der NFL, zumindest wie ich es von meinen Jungs erhöre, ist es teilweise ein Mühe entspannter, weil dieser Faktor College wegfällt. Aber von der Belastung ist es natürlich weiterhin extrem, auch für den Körper.
Ja, wow. Ich glaube, das waren heute nochmal richtig geile Einblicke, zumindest für mich und ich hoffe auch für alle da draußen. Jetzt zum Abschluss natürlich noch die obligatorische Schnellfragerunde. 5 kurze Fragen an dich, wo du dich entscheiden musst. Die erste ist schon ziemlich gemein. Quarterback-Sack zu Hause in Notre Dame College Stadium vor über 80.000 Irren oder auswärts bei den Chicago Bears in der NFL?
Boah, also für mich jetzt zu Hause bei Notre Dame, weil das ist einfach ein irres Gefühl, wenn die Jungs und Mädels da im Stadion abgehen, das ist einfach geil.
Ja. Nummer 2. Ist auch so ein bisschen vielleicht der Test für deine Beziehung oder zu deiner Freundin. Mal schauen. Rheinischer Sauerbraten oder amerikanischer Burger?
Da muss ich rheinischer Sauerbraten, muss ich jetzt mal repräsentativ mitnehmen, weil das fettige Essen aus den USA hat mich doch oft nicht abgeholt.
Oh, das sah heute Mittag aber beim Burger noch anders aus.
Ja, genau. Rheinischer Sauerbraten ist natürlich jetzt auch so ein deutsches Extrem.
Ja, ja. Ja, bewusst, ne? Du als alter Rheinländer. So, Karneval oder Halloween?
Karneval.
Oh, das kam ja sehr authentisch. Patrick Mahomes oder Tom Brady?
Tom Brady.
Trickspielzug oder 60-Yard-Passspiel?
Wenn ich der Receiver bin, 60-Yard-Passspiel, der den Ball fängt.
Und deine persönliche?
Auch als Defender. Ja, das ist ein Spiel. Ja, 60 Yards Touchspiel.
Ja?
Touchdown, ja.
Ja, das ist okay. Gut. Ja, am besten, ja. Das oder ist oder wahrscheinlich ein versuchter 60-Yard-Pass und vorher
genau,
sackst du den Quarterback.
Genau, das wäre meine Option. Der Pass und dann der Sack.
Sehr
kurz bevor es abgeht, der Strip-Sack.
Ja, cool. Alex, vielleicht noch ein kurzer Ausblick, bis wir dann komplett die Folge zumachen. Am kommenden Wochenende, liebe Leute, treten die Detroit Lions gegen die Kansas City Chiefs an. Das haben wir schon erwähnt. Die treffen damit auf den Super Bowl-Finalisten aus dem aktuellen Jahr rund um den Superstar-Quarterback Pat Mahomes. Startet am Montag, dem 13.10. um 2.20 Uhr. Zu sehen bei DAZN und weitere Spiele natürlich auch bei RTL, immer sonntags live im Free-TV, haben wir schon erwähnt. Aber insbesondere das Spiel der Detroit Lions gegen die Kansas City Chiefs ist sicherlich ein Top-Spiel. Das können wir jedem wärmstens ans Herz legen, entweder live oder wer nicht ausschlafen kann, im Zweifelsfall einfach mal im Real-Life. Ja, Alex, was steht denn bei dir eigentlich sonst noch so auf der Must-Watch-Liste beim Sport, jetzt mal unabhängig vom American Football? Was sind so deine Favorites?
Ja, ich bin jetzt passionierter Segler, das macht natürlich extrem viel Sport, das ist natürlich auch extremer Nischensport, nie wieder, ja. Ne? Von einem in den nächsten, aber generell Live-Sportarten machen mir insgesamt Spaß, also egal was so aktuell live ist. College Football gucke ich natürlich viel mit Notre Dame, die verfolge ich, das ist immer samstags, macht viel Spaß und ja, sonst alles, was live ist, kann ich mich eigentlich für begeistern.
Ja, sehr cool. Okay, top. Bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, merci für deinen Besuch bei Sportinho Plus 1, Alex. Vielen, vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
Hat großen Spaß gemacht, auch mal die anderen Facetten zu streifen, gerade hier den mentalen Aspekt im Sport. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch genauso viel Spaß gemacht. Zum Super Bowl wiederholen wir das einfach mal, würde ich sagen. Wenn ihr das möchtet, dazu am besten fleißig abonnieren und weiterempfehlen, Leute. Ihr kennt das Spielchen. Also insofern allen eine sportliche Woche. Vielen Dank, Alex, und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Vielen Dank, hat mich gefreut. Ciao.